Bevor die Folge startet, kleiner Hinweis, wir sprechen in der Folge immer wieder über Teilnehmende. Das liegt daran, dass Sven und ich Kollegen sind und wir betreuen Umzuschulende, kaufmännische UmschülerInnen. Kurz umrissen, eine Umschulung ist quasi eine verkürzte Ausbildung, die kriegt man finanziert in den meisten Fällen von einem Kostenträger, von zum Beispiel der Rentenversicherung oder der Agentur für Arbeit und kann dann zum Beispiel Kauffrau oder Kaufmann im Büromanagement werden, in Vollzeit verkürzt auf 2 Jahre. Da muss man eben verschiedene Voraussetzungen erfüllen, also 1 Jahr versicherungspflichtig gearbeitet haben und ja, das wird dann im Individualfall nochmal geprüft, wer Anspruch auf so eine Umschulung hat. Aber damit ihr versteht, wen wir mit unseren Teilnehmenden meinen, wir meinen unsere Umschüler und Umschülerinnen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und mit Svens Lebens- und Karriereweg. Die Folge beginnt wie immer damit, dass Sven darüber nachdenkt, wie er die Folge bzw. seinen Lebens- und Karriereweg betiteln möchte. Viel Spaß!
Ich würde einfach sagen, keine großen Texte. vollkommen unvollkommen.
Das gefällt mir. Vollkommen unvollkommen.
Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab oder mir ist jetzt gerade nichts Besseres eingefallen, aber ich denke, so könnte man das gut beschreiben.
Gab es noch nicht. Okay. Und es ist unique. Also herzlich willkommen zu Vollkommen Unvollkommen mit Sven.
Unerwartet, der etwas andere Karriere-Podcast.
Oh, hi Sven.
Hallo Niki.
Wir haben jetzt gerade schon ein Vorgespräch geführt. Ich habe jetzt deinen Lebenslauf nicht vorliegen als Datei, so wie ich sonst immer habe, aber ich glaube, ich habe ganz gute Mitschriebe, die ich ja rausholen kann, wenn ich sie brauche. Aber ich würde vorschlagen, stell dich doch selbst erstmal vor, umreiße doch kurz und geh dann ins Detail.
Sehr gerne. Also mein Name ist Sven Settely, bin 49 Jahre jung, werde dieses Jahr 50 und ich habe eine Familie, bin verheiratet. Mein Sohn ist mittlerweile 15, mitten in der Pubertät. Ja, und mein Werdegang ist, kurz umrissen, sehr turbulent gewesen. Mein beruflicher als auch privater Werdegang, aber ich bin stolz drauf, was heute aus mir geworden ist.
Und diese Turbulenzen sind ja auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich deinen Lebensweg super spannend finde, total inspirierend und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen können daraus großen Mut schöpfen und dich auch als Vorbild nehmen.
Das erhoffe ich, dass ich hier mitwirken kann und ja, Menschen etwas mitgeben kann, was ich selber auch erfahren habe. Aber trotzdem wird es nie den Weg des harten Widerstandes ersetzen.
Mhm. Wie meinst du den Weg des harten Widerstandes?
Naja, ich gehe mal davon aus, also so ist meine Interpretation, meine Wahrnehmung des Lebens, dass egal ob beruflich oder privat, wir müssen immer Höhen und Tiefen durchlaufen. Mhm. Das gehört dazu. Und genauso wie im Bildungswesen ist es mir wichtig und auch, ich denke, in unserer Gesellschaft wichtig, dass wir Lernkurven erleben und ohne diese Lernkurven wäre es ein Einbahnstraßensystem und daran glaube ich einfach nicht.
Verstehe. Du hast vorher kurz erzählt, du bist ein klassisches Arbeiterkind, kommst aus einer Arbeiterfamilie im weitesten Sinne, hast G9 gemacht, also ganz klassisch Grundschule, Gymnasium, Zivildienst. Das klingt bis dahin ganz ziemlich gerade und strukturiert und ja, nach einem Plan. Wie ging es dann weiter?
Ja gut, dieser Papierlebenslauf oder dieser Werdegang ist sehr strukturiert richtig, aber innen drin oder diese Füllung des dieser Jahrgänge oder dieser Zeit war einfach überhaupt nicht strukturiert.
Also wenn man zwischen den Zeilen des Lebenslaufs lesen könnte, ne?
Richtig. Ich meine, was man oft liest, ist das Ergebnis. Also dieses schulische Ergebnis mit Abitur, 3,3. das ist sehr befriedigend, mehr nicht. Das heißt, man verschwindet auch diesbezüglich im Mittelmaß. Mhm. Dabei war mir die Schulzeit eigentlich immer sehr, sehr wichtig. Vor allem hat mich das geprägt im Sozialbereich. Mhm. Freundschaften sind entstanden, es war ein anderes Zeitalter. Und ich hatte mit der Wahl meiner Leistungskursfächer und mit dem, was ich so gerne gemacht habe, auch nicht den klassischen geradlinigen Weg verfolgt. Mhm. Also von dem her, ich hatte Kunst und Englisch LK. Mhm. Ja, das zeigt auch schon ein bisschen meinen Lebenslauf vor.
Okay, genau. Verstehe.
Und habe auch einmal wiederholt in der 11. Klasse.
Ach, das geht ja gar nicht.
Doch, war sehr, sehr wichtig.
Also du warst schon eher der, Verträumte, wenn ich jetzt Kunst und Musik höre. Wir haben ja vorher auch schon kurz gesprochen, hast du dich ja auch so als Träumer bezeichnet. Und dann hast du dich dennoch für ein Studium entschieden, das nicht so traumhaft klingt.
Da hast du vollkommen recht. Das war so ein bisschen der gesellschaftliche Druck aus dem Freundeskreis, aus dem elterlichen Umfeld. Mhm. Wir kennen doch alle den Spruch, lern was Gescheites, damit du was wirst und damit du einen guten Job hast später etc. pp. Ja, und ich war zur damaligen Zeit tatsächlich viel träumerischer unterwegs und ich hatte auch eine Fernbeziehung in den USA. Oh. Es hat mich auch 2-3 Jahre bereichert, aber da war natürlich nicht das Ziel, einen Karriereweg einzuschlagen, das war noch zu früh. Mhm.
Was hast du dann angefangen zu studieren?
Ja, durch mein tolles Abitur habe ich keine Möglichkeit gehabt, groß auszusuchen. Also so richtige Numerus Clausus Studiengänge waren mir verwehrt. Deswegen habe ich mich für klassische BWL entschieden und wurde dann nach Augsburg zugeteilt.
Ach, du wurdest zugeteilt? Du hast dir Augsburg gar nicht ausgesucht?
Nein.
Wie lief das damals? Weil jetzt bewirbt man sich ja schon direkt an eine Uni oder eine Hochschule und wird dann halt genommen oder nicht, aber Zuteilung?
Ja, ich hatte mich damals bei Fachhochschulen, damals hieß es ja noch Fachhochschulen hier im Umkreis beworben. Für mich klang dieser Weg plausibler, eher so fachpraktischer, aber da wurde ich nicht angenommen wegen meinem schlechten Durchschnitt. Und dann habe ich mich auch über die zentrale Studienverteilung war das damals. Also das ging sehr zentral und da hatte ich nicht viel Möglichkeiten und da wurde ich zugeteilt.
Okay, BWL, also auf dem Papier sieht es ja immer noch ziemlich gut aus, ne? Also wenn ich dich nicht kennen würde und nicht wüsste, was so zwischen den Zeilen dieser Datei, wenn man das auf einer Datei sehen würde, passiert ist, dann würde da stehen, ne? Grundschule, Gymnasium, Abi geschafft, Zivildienst und BWL-Studium. Klingt gut. Wie verlief dein Studium? Hast du dich verwirklichen können oder war das doch zu strukturiert für dich als Träumer?
Richtig. Also ich habe mich nicht verwirklichen können. Mhm. Ich habe von Anfang an gemerkt, dieses Autodidaktische gefällt mir, das passt, aber dieses Studienleben, dieses klassische sich selber organisieren, sehr viel Spielraum zu haben, tat mir nicht gut. Mhm. Ich habe während des Studiums und auch schon viel früher sehr viel nebenbei gearbeitet, viele Jobs angenommen und jetzt vielleicht untypische Jobs für einen Studierenden.
Was für Jobs?
Also gerade in der Wirtschaft, Dolmetscherjobs habe ich dann teilweise angenommen. So
Welche Sprachen hast du
Englisch,
getan? Englisch, Deutsch?
Hauptsächlich, genau.
Okay.
Und ich habe viel in der Wirtschaft gearbeitet, einfach nicht in der Gastro oder so, wie man es eigentlich typischerweise kennt. Und dadurch ist dann nach relativ kurzer Zeit, zu Anfang meines Studiums, habe ich dann nach der besten, sagen wir mal, Produktivität, Effektivität, Effizienz auch geschaut. Ich wollte wenig Zeit verbringen mit der Arbeit, aber viel Geld verdienen. Und dann bin ich
Okay.
Das war mir schon wichtig und das hat mir dann die Spielbank ermöglicht, 1999. Da war mein Leben dann irgendwie anders geprägt. Also ich habe gutes Geld verdient und deswegen ist das Studium am Ende dann immer mehr in den Hintergrund gerückt. Ich war nicht der typische Studierende mit Campusleben und mit diesen Studentenpartys etc. pp.
Aber du hattest eine Kompetenz, die jetzt heutzutage als Zukunftskompetenz gesehen wird und zwar unternehmerisches Denken.
Richtig.
Also wenn ich das so höre, ne? Also Effizienz und möglichst viel Geld und du hast untypische Jobs gemacht und dann Spielbank.
Das stimmt, richtig. Da hast du völlig den Nagel auf den Kopf getroffen, weil im Prinzip war das immer so das Streben nach, ich würde gern tiefer in die Wirtschaft eintauchen. Ich würde das gern verstehen, was alles passiert. Und dazu fand ich aber den Unterrichtsstil und die Materialien und das ganze universitäre Gehabe ziemlich trocken. Ich kann ein kleines Beispiel sagen. Ich hatte so ein rudimentäres Zahlenverständnis, jetzt kein Verständnis für höhere Mathematik, aber das war für mich immer wichtig, alles zu verstehen, Ursache-Wirkungsprinzipien zu verstehen. Also ich wollte nie irgendwas machen, was mir A, keinen Spaß macht und zweitens auch keine Zielführung mitbringt. Also ich wollte das, was ich tue, wollte ich verinnerlicht haben. Und während dem Studium wurde Finanzbuchhaltung, also die Grundlagen des Rechnungswesens, erklärt und gemacht und getan, und ich bin kläglich gescheitert.
Okay.
Weil ich gedacht habe, diese Abstraktion, die dahinter steckte, das verstehe ich nicht. Und dann bin ich in die Praxis reingegangen und habe eigentlich gelernt, bei meinem Onkel im Unternehmen solche Zusammenhänge ganz anders zu betrachten, auf Ausbildungsebenen. Und das hat mir eigentlich mehr das Auge geöffnet als jedes Studium. Und jetzt heute ist ja so, dass ich selber Ausbildertätigkeit übernommen habe, und mir ist es immer ein Anliegen, die Fehler, die ich damals gemacht habe, den anderen jetzt nicht nochmal auf dem Serviertablett zu präsentieren, sondern ich möchte genau das, dass die Menschen selber einen Weg finden für sich, vielleicht auch mit meinem Weg oder mit meiner Geschichte, zum Beispiel Finanzbuchhaltung, einfacher zu verstehen.
Ja?
Also die Zusammenhänge besser und einfacher auf den Punkt zu bringen.
Du hast dann quasi auch während des Studiums schon die Erfahrung gemacht, okay, ich verstehe Inhalte, Ursache, Wirkung nicht auf diesem Uni-Niveau oder so, wie die Uni es eben lehrt mit diesen Methoden, aber ich verstehe es, wenn ich in der Praxis bin. Und hast dann trotzdem weiter studiert nach dieser Erkenntnis?
Richtig, ich habe weiter studiert, aber das war nicht mein innerster Wille. Sondern ich habe mir bestimmte Vorlesungen rausgesucht, ich habe mir bestimmte für mich Highlight-Themen rausgesucht, der Rest hat mich nicht so richtig interessiert. Und ja, ich hatte das Studium auch ganz lange Zeit als Qual empfunden.
Okay.
Ich wusste nur keine bessere Alternative. Und ich habe gemerkt, wie mein Umfeld, meine Freunde, die ich sehr wertschätze und bis heute auch noch habe, dass die alle ihr Studium in verschiedenen anderen Bereichen durchgezogen haben. Und jedes Mal bei Familienfeiern kam dann immer die Frage, wie weit bist du denn? Wie fühlst du dich? Und da hatte ich eine Fassade aufgebaut, ne? Also so eine Art Selbstschutz, gesagt, ne, alles super, alles toll. Dabei war es einfach mangels Alternativen, dass ich es versucht habe durchzuboxen. Und das hat man dann später gemerkt.
Auch mangels Transparenz der Alternativen, oder? Weil es gibt ja viele Wege, die zu einem Ziel führen können, gerade im Bildungswesen, aber ich habe oft das Gefühl, dass es einfach so untransparent ist. Also dass zum Beispiel auch, ich habe Realschule gemacht und mir war dann klar, okay, ich muss jetzt eine Ausbildung machen, weil halt das mir transparent gemacht wurde, welche Ausbildungsberufe es gibt. Aber auf dem zweiten Bildungsweg Abi machen oder ein FSJ machen und dann wird dir das angerechnet und jenes. Und also es gibt ja x Wege und die muss man sich dann irgendwie selber herziehen.
Richtig, finde ich absolut richtig. Und die damalige Situation, also 1998 bis 2011, war auch arbeitsmarkttechnisch eine ganz andere. Das war wirklich so, dass die Problematik im Lebenslauf ganz oberflächlich betrachtet wird und ist heute auch noch ein Problem in meinen Augen. Das heißt, die richtige Kompetenz oder das, was die Menschen an Stärken mitbringen, die wurden im Bewerbungsgespräch abgefragt, aber so weit kam es ja nie, wenn wir ehrlich sind. Also für jemanden, der keinen glatten Lebenslauf hatte, der musste schon Glück haben, dass er an einen oder eine Personalerin gerät, die genau Ähnliches erlebt hatte. Und eine wirklich bahnbrechende Vorlesung hatte ich mal in Organisationen Führung, da kam einer der Top-Manager aus dem französischen Energiekonzern, ein Stuttgarter, der dann hospitiert hat oder halt eine Gastvorlesung gehalten hat bei uns am Lehrstuhl in Stuttgart. Und der hat einen Lebenslauf gehabt, da habe ich mich gefeiert danach. Ja, das war einfach total interessant, wie der erzählt hat, dass er nicht geradeaus nach oben emporgeschossen ist, sondern der hat alle Höhen und Tiefen durchexerziert. Und das ist mein Vorbild irgendwie gewesen, weil ich gesagt hatte, da sehe ich mich genauso, rechts, links, rebund. Und den Weg habe ich dann insgeheim gesucht. Also das war so mein Ziel.
Du hast ja auch vorher gesagt, so der Widerstand, ne? Man lernt ja auch daraus und man baut sich ja Kompetenzen auf, man baut sich eine Resilienz auf. All diese Kompetenzen, die jetzt als Zukunftskompetenzen, aka Future Skills, breitgetreten werden und so als wichtige Kompetenzen für die Transformation gesehen werden, baut man sich ja auf, indem man nicht immer nur geradeaus geht oder den bequemsten Weg geht, sondern einfach mutig ist. Und auch Mut hat, Fehler zu machen oder mal falsche Entscheidungen zu treffen oder vermeintlich falsche Entscheidungen. Ne? Ich sehe keine Entscheidung als falsch an, weil man lernt ja immer was draus oder nimmt immer irgendwas mit.
Mhm. Guter Aspekt, genau den lebe ich auch. Weil ich finde, es ist schon immer wichtig, dass man auch gewisse Menschen im Leben hat, egal welche Art, Familie, Freunde, auch Feinde. Es ist auch so, dass man von Menschen lernen kann, die von einem nicht so gut reden oder das nicht so gut meinen. Aber was ich immer festgestellt habe, ist, in mir steckt schon der Unternehmer. Also das Mindset war immer da, bloß den Weg dazu hatte ich noch nie richtig von Anbeginn an. Aber so ist meine Art und meine Philosophie, ein gutes, erfolgreiches Leben oder ein Unternehmer wächst nicht einfach so vom Baum, sondern das dauert lange und da muss man einfach mal, genau wie du es beschrieben hast, diese Höhen und Tiefen durchlaufen. Mhm. Absolut richtig.
Du hast vorher gesagt, du hast 99 in der Spielbank angefangen und dann warst du eher der Geldverdiener als der Studierende und du hast dir eine Art Parallelwelt aufgebaut zum Studium.
Also ich würde sagen, ein Leben im exotischen Dasein, also Spielbank, gerade die staatlichen Spielbanken mit all dem, was an Rahmenbedingungen hier angewachsen ist die letzten Jahre mit Glücksspiel, Staatsvertrag, Suchtpotenziale, die sich entfaltet haben in unserer Gesellschaft. Mhm. Das wird meistens immer totgeschwiegen, ist ein Tabuthema und ja, da hat man so viel erlebt. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich konnte nicht einfach zur Arbeit gehen und abschalten. Und das habe ich dann schon gemerkt, dass mich dieses Leben mehr in den Bann gezogen hat, als mir überhaupt recht war. Mhm. Ja, es hat mir auch ganz viel genommen in meinem Leben. Der Biorhythmus, die Gesundheit, Freundschaften, Sozialkontakte. Es ist nicht so einfach, in so einer Welt zu arbeiten. Das habe ich dann auch mitbekommen, wo man dann über 10, 11 Jahre dort tätig war.
Du warst so lange dort?
Ja, als Aushilfe allerdings.
Okay, und warst aber immer währenddessen eingeschriebener Student?
Richtig, genau.
Okay. Und kannst du kurz darauf eingehen, wie das war? Also hattest du oft Nachtschichten oder was war das, was so belastend war in dieser Welt?
Also belastend war es zum einen natürlich, dass es Nachtschichten gab. Wir haben rund um die Uhr geöffnet, selbst an vielen Feiertagen in Deutschland sind Spielbanken geöffnet. Der Biorhythmus war total wirr. Und deine Freunde waren ja auch nicht in diesem Rhythmus verankert. Deswegen war es schon sehr einsam, die Zeit, und sehr turbulent, weil man halt viele Schicksale ganz vieler Menschen und gesellschaftlicher Querschnitt war bei uns in der Spielbank vorhanden. Und es war einfach so, dass wir Schicksale anderer geteilt haben. Ich war Dienstleister und das bin ich heute noch. Aber ich bin auch einer, der diese Sachen aufsaugt und mitnimmt. Also mit nach Hause nimmt. Also Schicksalsschläge oder auch freudige Ereignisse, da bin ich, wie du vorhin schon sagtest, dieser Träumertyp, der aber auch wirklich emotionale Ausschläge erlebt. Ja. Mhm. Und das war auch schwierig im Nachhinein für mich zu handeln. Also ich bin einer, der nimmt es einfach nicht locker.
Mhm. Das ist so. Ja, verstehe ich. Ich hatte mal eine Freundin, die hat auch in der Spielbank gearbeitet. Und ich bin die manchmal besuchen gegangen, wenn ich halt Schule geschwänzt habe oder so. War auch noch echt jung, 18 wahrscheinlich. Und dann bin ich irgendwann um 13 Uhr wieder raus und war erstmal so, boah, ich muss erstmal wieder auf mein Leben klarkommen und auf das Licht. Und also schon nur, weil ich da als Gast quasi 2, 3 Stunden vormittags drin war, war ich komplett verwirrt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, dann da zu arbeiten.
Das ist immer so mit Glücksspiel, das ist eine Welt der Lügen, eine Welt des Scheins und es ist auch so, das ist ja gewollt, dass die Manipulation oder beziehungsweise die Atmosphäre so geschaffen wird, dass du diese Dinge erlebst.
Ja.
Genau.
Und dann hast du vorher erzählt, dass es kam ein einschneidendes Erlebnis.
Genau, das einschneidende Erlebnis war eigentlich, dass ich mir in der Spielbank ein schönes Arbeitsumfeld aufgebaut habe, also gutes Standing, gutes Gehalt. Mhm. Ich war trotzdem noch Aushilfe und dann war die Frage, lasse ich mich dort fest anstellen, werde mein ganzes Leben lang dort arbeiten. Team war super, war alles damals toll, die Atmosphäre in unserem Team war super, aber für mich als Studierender, für mich als Freigeist oder bestimmter Zielrichtungen, wo ich es noch nicht richtig gefunden hatte, war das eigentlich nichts. Mhm. Und dann war die Frage, führe ich mein Langzeitstudium zum Ende oder lasse ich mich festanstellen, damit ich Geld verdienen kann? Das war so ein bisschen dieser Zwiespalt, in dem ich gelebt habe.
Aber du hast nur diese zwei Optionen gesehen, also Festanstellung oder Studium weitermachen.
Richtig, habe ich. Und ich kam nicht weiter. Und dann kam auch noch ein blödes Ereignis dazu. Ich habe selbstverschuldet mich dann in eine Privatinsolvenz begeben und das hat die Entscheidungen auch nicht gerade einfacher gemacht. Mhm. Vor allem, weil ich 6 Jahre lang damals noch in eine Wohlverhaltensperiode eingetreten bin zur Entschuldung. Und deswegen war es einfach keine freie Entscheidung, die ich da treffen konnte. Mhm. Ich war nicht in dieser Fahrerposition, wo ich sagen konnte, ich biege jetzt rechts oder links ab. Mhm. Und deswegen habe ich meinen Onkel, heute noch mein Vorbild, ein Unternehmer, gefragt, was soll ich tun? Durch meine Jobs, durch mein Netzwerk, was ich mir aufgebaut hatte, hatte ich schon viele Kontakte. Aber es war auch für Menschen außerhalb von meinem Umfeld, also in meinem Umfeld, aber außerhalb von meinem näheren Umfeld, nicht ganz nachvollziehbar, warum ich mich überhaupt in so eine Situation begeben hatte oder warum ich da reingerutscht bin. Und deswegen war es auch mühsam. Aber er hat mir einen entscheidenden Tipp gegeben. Er hat gesagt, Sven, du musst letztendlich wieder zurückkommen zu deinen Wurzeln. Was möchtest du machen? Es gibt hier viele Möglichkeiten. Der deutsche Staat lässt einen nicht hängen. Und dann hat er mir den Termin mit der Arbeitsagentur damals in Echterdingen empfohlen. Und das war einer der Türöffner wieder in meinem Leben, die einen neuen Weg einfach mit sich gebracht haben.
Also du hast ja erzählt, du hast Privatinsolvenz angemeldet und wir haben ja auch viele Teilnehmende, die ja vielleicht ähnliche Situationen gerade durchleben oder vielleicht auch Hörer, Hörerinnen. Und die dann aber in so ein Ohnmachtsgefühl fallen und dann nicht handlungsfähig sind oder also auch so einen Termin bei der Agentur für Arbeit vielleicht gar nicht wahrnehmen können, weil sie so nicht die Kraft haben, nicht den Ausweg sehen oder den Sinn nicht sehen. Und du hast gesagt, du hattest niemals dieses Ohnmachtsgefühl. Was hat dir geholfen?
Ja, mir hat geholfen, dass ich noch verdienen konnte, Geld verdienen konnte. Mhm. Ich hatte einen finanziellen Backup mit meiner Frau. Mhm. Wir hatten zur damaligen Zeit unseren Sohn, Louis, der war 1 Jahr alt. Wir hatten auch andere Probleme, er hatte einen angeborenen Herzfehler. Das heißt, es hat mich schon in meinen Entscheidungen anders gestärkt. Mhm. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich hier vom Sozialstaat oder von den Menschen in meinem Umfeld, also Familie, Freunde, einfach im Stich gelassen werde. Das ist ein Riesenthema.
Du hattest feste Säulen quasi, die eine Stütze waren und gleichzeitig auch familiäre Situationen, die dir eigentlich keine andere Wahl ließen. Du konntest dir gar nicht erlauben, in so ein Ohnmachtsgefühl zu fallen. So habe ich das jetzt wahrgenommen.
Richtig. Und ich würde auch sagen, ein wichtiger Punkt war, das fiel mir auch nicht immer leicht, ehrlich zu sein zu sich selber oder auch zum Umfeld, also niemanden anzulügen. Und ich glaube, das hat sich im Nachhinein ausgezahlt.
Und dann kam der Agenturtermin. Also du hast bis dahin 26 Semester BWL studiert und hattest dann das Gespräch mit deinem Onkel und hast dann erstmal abgelehnt, oder? Den Termin bei der Agentur oder warst du erstmal nicht so begeistert?
Innerlich, genau. Okay. Als erstmal wusste ich nichts damit anzufangen. Ich musste auch erstmal kurz in mich gehen. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Insgeheim hatte ich ja erhofft, die Agentur für Arbeit zahlt mir den Lebensunterhalt, sodass ich mein Studium zu Ende machen konnte.
Ach so, du hattest die Entscheidung noch gar nicht getroffen, das abzubrechen.
Nein, ich bin völlig mit diesen Gedanken dahin. Ich wusste gar nicht, was der Sozialträger mir hier anbieten würde. Und das war so meine Vorstellung. Und da habe ich mir gedacht, Sven, das ist da eigentlich wieder in die Tasche gelogen. Naja, Und es kam anders.
Und zu der Zeit, damit wir das einmal noch kurz zeitlich rahmen, beziehungsweise die Zuhörenden noch besser verstehen können, warst du 36 Jahre alt, richtig?
Richtig, genau.
Okay, dann habe ich schon, wir haben vorher gesprochen, du hattest einen guten Berater erwischt. Wie war dein Berater und wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
Also erstmal muss man sagen, ich bin auch heute noch der Meinung, die Qualität der Beraterinnen bei so Weiterbildungsmaßnahmen oder hier abschlussgeförderten Maßnahmen ist stark abhängig von der eigenen Lebenssituation. Ja, weil sie braucht, also ich finde immer, die Berater und Beraterinnen brauchen einfach diese Empathie, diesen Zugang zu dem Thema, wer sitzt eigentlich vor einem und welche Ideen hätte ich denn oder welche Fragen stelle ich am Ende des Tages? Und so wie du das auch machst, ne, der Lebenslauf ist entscheidend, aber nicht die Eckpunkte, die auf dem Papier stehen, sondern eigentlich das Zwischendrin.
Ja.
Und das habe ich bei ihm gespürt, bei diesem Berater. Der hat von Anfang an die richtigen Fragen gestellt. Ich habe dann aber auch Gegenfragen formuliert, weil ich auch keine Idee hatte, was mich hier erwartet. Und dann hat er mich schlichtweg, hat er mir die Augen geöffnet. Er hat gesagt, das Studium werden wir Ihnen nicht finanzieren. diese Illusion nehmen wir mal ganz raus, aber Sie sind unterqualifiziert, Herr Zetteli. Und dann meinte ich, ja, das sehe ich ein.
Ja.
Das ist auch leider ohne Abschluss nicht anders möglich in Deutschland. Und, aber in Ihnen steckt so viel Potenzial. Machen Sie sich mal Gedanken, ob Sie nicht Lust hätten, Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung zu werden. Oder falls Ihnen IT mehr liegt, IT, keine Ahnung, Kaufmann für IT.
Irgendwas, Kaufmann für IT, okay.
Irgendwas in die Richtung, halt, okay. Oder Fachinformatiker. Ich wusste gar nicht mehr, wie das damals hieß. Und dann war für mich aber auch sofort klar, ich habe keine Alternativen. Das habe ich gebraucht. Und zudem kam hinzu, dass Spedition eigentlich wie die Faust aufs Auge zu mir gepasst hat. Und das war wie eine Erleichterung. Und daraufhin habe ich dann einen Bildungsgutschein bekommen und habe bei der DHA, zum Glück bei der DAA, muss ich schon dazu sagen, es war wirklich auch Bauchgefühl, so einfach die richtige Entscheidung damals. Es hätte auch anders laufen können. Hier eine Umschulung gemacht.
Und jetzt sitzen wir beide hier und sind Kollegen.
Richtig.
Was ist dazwischen passiert? Also du hast dich für Spedition und Logistik entschieden. Hast mir auch vorher noch erzählt, dass das auch, ja, du früher öfter mal an den Flughafen gegangen bist mit deinen Jungs, einfach um das auch zu beobachten. Also es lag schon nahe, dass du dich für Spedition und Logistik entscheidest. Und wie war das dann? Also wie war vor allem diese andere Bildungsform, ne? Also von der Hochschule weg zu einer Umschulung, das ist ja nochmal ein ganz anderes Lernen, ganz andere Mitschüler und Mitschülerinnen, ganz andere Dozierende. Wie war das?
Ja, eigentlich genauso wie viele Dinge in meinem Leben, wie ein roter Faden irgendwie. Ich habe auch wieder sehr viel über mich selber gelernt, über Gruppenbildung, über Zwangsgemeinschaften, über ja, Kompetenz- oder nicht kompetenzbasierte Bildung, Pläne, keine Pläne. Habe dann schnell gemerkt, okay, auf was es ankommt, weil diese Umschulungsmaßnahmen sind ja im Prinzip auch immer nur so gut, wie die Menschen in diesem Dreigestirn hier zusammenarbeiten. Also gerade die Bildungsträger, respektive die IHK oder auch die Kostenträger. Ne? Jeder hat irgendwie ein anderes Interesse und mittendrin steht dann der Teilnehmende. Und diese Erfahrungen, die ich da sammeln durfte, waren ganz toll, weil man viele, ich sag jetzt mal Leidensgenossinnen kennengelernt hat in dieser Zwangsgemeinschaft. Und da haben sich ähnlich wie im Leben auch Gruppen gebildet. Mit manchen habe ich heute noch sehr engen Kontakt. Aber das ist auch gewollt so und bewusst so. Man muss nicht mit jedem, aber man konnte.
Und Leidensgenossen meintest du Menschen, die auch nicht so den geraden Lebenslauf bis dato hatten?
Absolut.
Ja.
Absolut richtig, Niki. Ich meine, das sind so Dinge, die jeder von uns hat dieses Päckchen zu tragen gehabt und es ist heute noch so, manche einen riesen Rucksack, manche nur ein kleines Pralinschachtelchen, aber es ist tatsächlich so, dass man dann lernt, oder ich habe zumindest mal, das ist so mein Wesen, dann sehr schnell erfahren, dass es mich nur bekräftigt, dass meine Probleme viel kleiner sind als manche andere. Und das ist so eine Lebensphilosophie, die ich heute lebe und auch, ja, die mir sehr viel bringt, zu sagen, komm, jammer nicht rum. Du steckst genauso in Umschulung, aber das ist für mich eine Chance. Also ich habe das immer so gesehen, als für mich war das nie ein Muss. Für mich war das immer eine Befreiung, was Tolles. Ich habe mich hier entfalten können. Ich habe genau kennengelernt, was ich nicht haben möchte. Und dazu hilft einfach diese Art der, ich sag mal, abschlussgeförderten Weiterbildung, weil man lernt ja auch den Umgang der Unternehmen mit Praktikanten kennen und so. Und das war für mich auch ein Augenöffner, weil stell dir vor, ich hätte diese Erfahrung nicht gesammelt, selber mal die Umschulung durchlaufen zu haben oder selber mal Teil des ganzen Systems zu sein, dann könnte ich jetzt auch vielleicht nicht diese Souveränität oder auch diese Möglichkeiten ausstrahlen, die ich vielleicht tue. Ja. Also das heißt, für mich gibt es schon sehr viel Inhalt, die Selbsterfahrung gesammelt zu haben. Und ich würde es jedem empfehlen, ich sehe eher das Glas ist halb voll als halb leer. Ich finde, die Umschulung ist eine Mega-Chance. Ich bin geblieben und bleibe heute immer noch gerne, weil für mich ist das, gehört es zu meinem Leben dazu. Also das Team, das Betriebsklima ist hier untereinander so toll, weil alle ein gleiches Ziel verfolgen. Menschen zu helfen, Hilfsbereitschaft zu zeigen, progressiv zu sein, Chancen zu vergeben und nicht einfach immer an Risiken zu denken oder an Ängsten rumzubasteln. Da kommen wir Erwachsene automatisch hin. Ne? Wir verlieren so die Leichtigkeit. Und das ist das, was ich wiedergeben möchte. Und deswegen bin ich hier geblieben und werde auch weiterhin hoffentlich lang genug bleiben. Ich habe einen Auftrag, ne? Und den hast du auch. Den haben wir alle und den will ich sehr gerne erfüllen. Und solange das Feuer noch in mir brennt, mache ich weiter.
Das spürt man auch, dass du das willst. Und das spürt man auch, dass es dir ein Anliegen ist. Du hast nach der Umschulung aber nicht aufgehört, dich weiterzubilden, sage ich jetzt mal, sondern du bist ja jetzt auch Ausbilder, bist Dozierender für Spedition und Logistikkaufleute. Wie bist du da hingekommen? Also nach der Umschulung wurdest du dann direkt angestellt oder wie war das?
Das war auch wieder so ein toller Moment in meinem Leben, also wie viele Momente auch. Man muss es halt wirklich nur anders betrachten. Ne? Und dann wurde ich von dem Bereichsleiter hier angerufen. Ich wusste zwar nicht, um was es geht. Ich habe vermutet, dass er durch die Leistung, die ich erzielt habe, im schriftlichen Teil, dass er mich da irgendwie besonders beglückwünschen möchte oder dass es herausheben möchte. Da war ich schon stolz drauf und fand das super und habe natürlich wie immer ja gesagt. Ich bin sehr schnell bei sowas und dann kam ich hierher nach der mündlichen Prüfung und war sehr euphorisiert. Und dann hatte ich das Angebot bekommen, als Selbstständiger, als Freiberufler sofort am nächsten Tag anfangen zu können. Kurzum passte das wirklich in meinen Lebenslauf rein, weil ich mir keine Gedanken gemacht hatte über eine Bewerbung oder über irgendwas so was Ähnliches. Ich wusste nicht, wo ich arbeiten möchte in dem Bereich. Heute weiß ich, dass es die wichtigste Frage war der letzten 10 Jahre, weil ich habe nicht lange gebraucht, um Ja zu sagen. Also ich habe mir beim Heimfahren habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt hier Nein sage, dann ist es wie immer, die Frage wird einem nicht 2 oder 3 Mal gestellt im Leben. Genau, und ich habe mir überlegt, was kannst du verlieren? Nichts. Was kannst du gewinnen? Vieles. Und der Anspruch, warum ich Ja gesagt habe, war unter anderem auch der Ehrgeiz, den ich entwickelt habe, das Feuer, was in mir gebrannt hat, anderen zu helfen oder Dinge besser machen zu wollen vielleicht, die im Ausbildungsbereich oder im Praktikantenbereich, egal in welchem Bereich auch immer, einfach noch gemangelt, also so Mangelware war. Das war so mein Ansporn und so hat meine Karriere hier angefangen, wenn man es überhaupt Karriere sagen darf. Ich meine, ich bin Freiberufler noch durch und durch und aber eins muss man noch erwähnen. Also ich glaube, ich habe immer den Anspruch gehabt, alles das, was ich früher versäumt habe, nachzuholen. Jetzt hatte ich auch das erste Mal so ein bisschen den Wandel in meinem Privatleben, den Weg, der bergauf steigt oder zeigt. Und hier hatte ich dann die Luft zu atmen wiedergewonnen. Und dann habe ich den Fachwirt gemacht, wie du sonst schon sagtest, den Ausbilderschein danach. Und dann habe ich aber noch ein Studium nebenbei gemacht, ein Bachelorstudium über eine Fernhochschule. Weil es mir immer wichtig war, die Sachen, die ich früher versäumt habe, einfach nachzuholen. Das war meine innere Befriedigung, die brauchte ich irgendwie.
Und das ging dann mit dem Studium?
Richtig. Und auch da habe ich den passenden ja, Bildungsträger oder eine Hochschule gefunden.
Mhm.
Es hat wunderbar gepasst.
Mhm.
Und es hat einfach meine Bausteine, meine Puzzleteile einfach wieder ergänzt. Mhm. Und ich fand es super wichtig, weil sonst dümpelst du vor dich her.
Mhm.
Wenn du merkst, du bringst Leute immer zu Prüfungen, du verursachst Freude bei anderen,
dann
musst du auch schauen, dass du diesem Motto nachgehst und nicht nur davon redest. Lebenslanges Lernen. Ich habe einen Ehrgeiz, ja.
Mhm.
Ich möchte gerne Menschen klar machen oder suggerieren, dass es wichtig ist, sich nie hängen zu lassen und einfach weiterzumachen mit dem, was man auch spaßig empfindet. Das ist jetzt nicht die Frage, dass man einfach nur lernt, damit gelernt ist, sondern ich möchte das schon auch für mich selber im hohen Alter haben, dass ich Wissen mitbringe, dass ich Spaß und Freude habe und dass ich lebenslanges Lernen nicht ablehne. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt und das tun ja viele Menschen heute, leider Gottes.
Also offen zu sein.
Ja. Ne? Genau, offen zu sein, neue Dinge wieder zu erleben und auch dieses Thema Alter einfach mal auszuschalten. Wie oft hören wir das von unseren Teilnehmenden? Oh, ich bin zu alt.
Die nehmen mich nicht, weil ich zu alt bin.
Genau,
ja,
richtig. Ja.
Das stimmt. Aber ich glaube so, das ist ein Problem auf dem Arbeitsmarkt, dass ältere Personen nicht genommen werden. Ich fand es lustig, ich habe heute einen LinkedIn-Beitrag gelesen, da hat einer erzählt oder hat eine Geschichte runtergeschrieben, dass er 40 Jahre in einem Betrieb eine Managementposition hatte, nie einen Abschluss gemacht hat, aber halt ne, 40 Jahre diese Berufserfahrung mitbringt und er sich jetzt mit Ende 50 bewirbt als, was war das, Account Manager und unter anderem und er hat irgendwie 100 Bewerbungen geschrieben und nur Absagen bekommen. Und immer mit der Begründung, wir suchen eher jüngere Leute, wir suchen Leute mit einem abgeschlossenen Studium. Also dass man da vielleicht auch ja Appell an Institutionen und Arbeitgebende auch offen sein muss von der anderen Seite.
Absolut, weil im Prinzip ist es doch so, wenn wir junge Menschen ausbilden wollen oder auch ja ins Berufsleben, in die Karriereleiter einführen wollen, dann ist es so, das machen ja Unternehmen auch nicht ganz unbewusst. Die sagen einfach, ja klar, das Sozialgefüge würde vielleicht gesprengt werden, wenn wir dann alte und junge Leute mischen würden. Zum anderen ist es natürlich so, jemand, der jung ist, na, dem kann ich vielleicht weniger Gehalt bezahlen, als jemand, der vielleicht da ankommt und sagt, naja, meine Lebens- und Arbeitserfahrung will ich eigentlich bezahlt bekommen. Das ist auch schon so ein Problem, was viele Unternehmen dann nicht ordentlich machen, finde ich. Weil die Wertschätzung über ein Gehalt sollte das Mindestmaß sein, was wir hier in Deutschland in so einem erfolgreichen Staat anlegen sollten. Also die Messlatte für Lebens- oder Arbeitsleistung sollte sehr hoch gesetzt werden, weil du kannst ja das Studium oder viele Qualifikationen nicht einfach durch, du musst es praktisch mit Leben füllen. Das ist wie das Beispiel, weißt du, dass die viele sind unmittelbar nach der Ausbildung so geil drauf, Geld zu verdienen und wollen dann Meistertitel oder den Fachwirtkurs machen, sofort die Karriereleiter draufsteigen. Dabei ist es doch so gewesen, früher auch, wie heute auch, ne, dass die Erfahrungswerte einfach viel wichtiger sind. Und das Wissen eignet man sich auch im Laufe der Jahrzehnte an.
Ja.
Immer wieder Weiterentwicklung. Und ich finde es sowas schade, weil ich bin absoluter Verfechter von Alter spielt keine Rolle. Ja, und das ist ja auch das, was ich meinen Teilnehmenden immer sagen möchte. Es gibt zwei Seiten. Ne? Stellt euch es gut dar, versucht euch selber zu positionieren. Ihr seid der Riesenmehrgewinn für viele Unternehmen, aber manche sehen das nicht. Das muss man akzeptieren.
Ja.
Und so ähnlich sehe ich es auch. Ich sehe es sehr ambivalent. Weißt du, weil diese Karriereleiter oder diese Strukturierungen in den meisten Unternehmen, die sind super technisch, total losgelöst von, wie dein Themengebiet auch mit sich bringt, kompetenzbasierend, nicht kompetenzbasierend. Das heißt, hier wird immer aufgewogen, bekomme ich jetzt die eierlegende Wollmilchsau? Und da wird zu sehr drauf geachtet. Ja? Wir selektieren zu arg und geben Menschen kaum eine Chance, ja? Sich unter Beweis zu stellen.
Das macht ja auch was mit dem Selbstwert von den Personen, die ähnliche Lebenswege gerade beschreiten, dass man immer wieder auf so eine Reaktion darauf bekommt, wie man eben seinen Lebensweg gestaltet, ne? Und dass ich kann mir vorstellen, dass da auch ja viele Zweifel und Ängste und Scham vielleicht auch mitspielt, weswegen man dann ja oft vielleicht in so ein Ohnmachtsgefühl kommt oder denkt, ach, die nehme ich nicht. Was würdest du Menschen mitgeben, die sich auf aktuell in schwierigen Situationen befinden, die vielleicht gerade keinen Ausweg sehen, die in einem Ohnmachtsgefühl stecken?
Jo, das ist eine super schwierige Frage, finde ich. Weil was würde ich jemandem mitgeben? Also erstmal würde ich mitgeben, oder das habe ich gelernt, dass ich niemanden maßregeln möchte oder bevormunden möchte, in irgendwie einen Weg aufzwingen möchte, sondern einfach Verständnis würde ich denen mitgeben. Und ich würde ihnen auch, ja, ich würde es ein bisschen so, ja, wie soll man es erklären? Ich würde denen schon ein bisschen mehr den Weg aufzeigen, dass sie sich vertraute Personen suchen sollen oder wenn sie die nicht haben, auf jeden Fall suchen sollten, weil es ist eine schwierige Phase, in der man sich befindet. Entscheidungen kann man vielleicht nicht selbstständig treffen. Da würde ich mir manchmal einfach wünschen, dass die positiven Geschichten, die wir da erzählen oder dass es Menschen gibt, die es positiv meinen, dass sich diese Menschen dann auch eher auf diese Seite schlagen und diese Dinge, die da entstehen oder die erzählt werden, einfach ernster nehmen und vielleicht mehr aufsaugen als die negativen Wordings, die da entstehen. Und ich glaube, an der mentalen Ebene muss man einfach viel arbeiten. Und das ist ein Motivationsthema. Ja, und es ist super schwer, weil nicht jeder lässt sich motivieren oder hat einen anderen Ansatz.
Ja, ich bin da absolut bei dir und ich würde noch mitgeben, finde dein Warum. Also warum machst du das? Deine innere Motivation. Mach dir klar, wo du hin willst, was dich daran begeistert. Finde einfach eine Motivation für das, was du tust und tu das, was dir Spaß macht. Sven, danke, dass du da warst heute und dass du uns ja so Einblicke gegeben hast in deinen nicht nur beruflichen Werdegang, sondern auch deinen privaten. Das schätze ich sehr. Ich hoffe, einige können daraus Mut schöpfen und sind inspiriert. Und ich habe gemerkt, es reicht nicht, wenn ich am Ende sage, erzählt von dem Podcast euren Freunden und Familien. Ich habe nämlich jetzt erst gecheckt, wie das funktioniert. Also ihr müsst, wenn ihr mich unterstützen wollt, bitte einen Follow dalassen, mein Podcast abonnieren, Spotify etc. etc. Schreibt Bewertungen, also pusht mich ein bisschen, damit der Algorithmus, ja, also ganz genau weiß ich nicht, wie es funktioniert, aber ja, auf jeden Fall reicht es nicht, wenn ihr rum erzählt. Aber das ist natürlich auch cool. Also vielen Dank fürs Zuhören. Sven, danke, dass du da warst. Ich freue mich auf die nächsten spannenden Lebens- und Karrierewege.